Und jetzt bewegen wir uns gedanklich bitte Richtung Potsdamer Platz. Paar Minuten Fußmarsch von der S-Bahn und dann ist da dieses irre gelbe Wabengebäude, der Scharunenbau, von draußen schon toll und drinnen eben mit der so irren Akustik, unsere Philharmonie in Berlin mit dem Weltorchester, über das wir jetzt sprechen wollen. Und ich sage guten Morgen zur Intendantin der Berliner Philharmoniker, Andrea Zietschmann. Herzlich willkommen auf Radio 3.
Ganz herzlichen Dank und schönen guten Morgen und herrlich, wie Sie unser Haus anmoderiert haben. Da bekommt man direkt gute Laune.
Ich weiß noch, wie ich als Kind zum ersten Mal dann nach dem Mauerfall reinspaziert bin. Es hat mich nachhaltig beeindruckt. Bevor wir gleich ein bisschen auf das Jahr zurückblicken, schauen wir nach vorn. Das Silvesterkonzert steht an. Wir übertragen live und mit dabei dann der Pianist Daniel Trifonow, über den Martha Argericher gesagt hat, ich habe so etwas noch nie gehört. Welche Worte finden Sie denn für Daniel Trifonow?
Ach, Daniel Trifonow ist für mich einer der großartigsten Pianisten, den ich auf der Bühne erleben konnte. Wir arbeiten mit ihm seit vielen Jahren so gerne zusammen. Auch Kirill Petrenko, als er ihn das erste Mal gehört hat, ihm begegnet ist, hat gesagt, ach, das ist ein Solist, mit dem möchte ich wirklich gerne oft zusammenarbeiten, möglichst oft. Insofern freuen wir uns ganz besonders, dass er bei unserem Silvesterkonzert dieses Jahr dabei ist.
Vom Ausnahmepianisten mal abgesehen, worauf freuen Sie sich besonders bei diesem Konzert am letzten Tag des Jahres? Denken wir zuerst mal auch ans tolle Programm vielleicht.
Ja, also nach Brahms, dem zweiten Klavierkonzert, kommt dann Richard Strauss, Rosenkavalier, die zweite Walzerfolge. Ich muss sagen, ich freue mich ganz besonders darauf. Wir haben eine lange Reise mit Kirill Petrenko hinter uns, mit viel Richard Strauss. Das Orchester hat die Elektra aufgeführt, Frau ohne Schatten, also zwei ganz wichtige große Opern. Wir haben Heldenleben auf dem Programm gehabt, das auf Tournee mitgenommen. Und jetzt der Rosenkavalier. Ich durfte den Rosenkavalier mit Kirill Petrenko in Mailand hören. Da hat er eine szenische Produktion geleitet. Und das war so außergewöhnlich, dass ich nur sagen kann, es sollte wirklich niemand verpassen, diesen Rosenkavalier mit Petrenko und den Philharmonikern zu hören.
Lassen Sie uns mal auf die Stimmung so ein bisschen kommen. Wie sehr schwingt denn so eine taffe Managerin wie Sie bei einem Strauß-Walzer mit? Können Sie loslassen?
Im besten Moment kann ich loslassen, natürlich an so einem Abend wie den 31. Da ist natürlich unheimlich viel los. Wir haben viele Ehrengäste, wir haben ihre Live-Übertragung, wir haben die Live-Übertragung im Fernsehen. Wir übertragen das Konzert in die ganze Welt, in die Kinos. Das heißt, man hat eine Moderation auch hinten Backstage. Also es ist so viel los, dass natürlich auch was passieren kann. Insofern ist es so eine Mischung aus Aufregung und natürlich großer Freude, wenn das Konzert dann so gelingt, wie man sich das wünscht.
Welche Stimmung ist denn hier erst? Das Silvesterkonzert, welche Stimmung spüren Sie denn Ihren Philharmonikern immer so ab bei diesem letzten Konzert im Jahr? Haben die ein Piccolo vorab eigentlich? Dürfen die?
Die dürfen danach ein Piccolo trinken. Genau danach haben wir in der Tat immer einen sehr schönen Empfang. Nur das Orchester in einem ganz kleinen Kreis mit dem Chefdirigenten, wo man das Jahr nochmal Revue passieren lässt, wo es Zeit gibt für Gespräche. Das habe ich bei keinem Orchester so erlebt. Das ist wirklich ein sehr besonderer Moment und man spürt auch schon immer, wenn das Orchester zur ersten Probe kommt, heute beginnen die Proben am Nachmittag, dass sie sich freuen auf dieses ganz besondere Ereignis am Ende des Jahres und es ist so festlich und was Besonderes, was das Orchester seit Jahrzehnten pflegt. Also ja, wirklich ein besonderes Ereignis.
Über vielleicht Sorgen, die dann auch mal während des Musikhörens kommen, im Kopf einer Managerin, können wir ja vielleicht nachher noch sprechen. Lassen Sie uns erst noch mal mit Freude zurückschauen auf dieses Jahr in der Philharmonie, das ja so reich gefüllt war mit so vielen besonderen Konzertmomenten. Sie dürfen jetzt bitte welche küren, nämlich Ihre ganz persönlichen philharmonischen Momente.
Ich könnte gerne eine Stunde mit Ihnen sprechen.
Ja,
ich fange mal an,
versuche
kurz zu sein. Genau. Also wir hatten zwei große Jubiläen. Schönberg, Arnold Schönberg, 150 Jahre Geburtstag. Wir haben das Jahr begonnen mit einem Oratorium, die Jakobsleiter von ihm mit Kirill Petrenko am Pult. Das ist ein riesengroßes, ganz besonderes Werk von Schönberg. Es geht um im Grunde die Suche nach dem Umgang mit der Religion im Leben. Es handelt von metaphysischen Fragen. Und das war ein Auftakt zu einem großen Jubiläumsjahr, wirklich unvergessen. Wir hatten einen großen Bruckner-Zyklus, haben wirklich alle Symphonien aufgeführt, von der 0. und der Studiensymphonie Anfang des Jahres mit Christian Thielemann bis zur 9. kurz vor Weihnachten mit Herbert Blomstedt. Unvergessen diese Konzerte. Wir hatten einen Tag der offenen Tür im Mai, wo wir unser Haus geöffnet haben mit Tausenden von Menschen. Ein Youngster-Festival, das ist quasi bühnefrei für Schulorchester-Bands.
Sie haben ja gesagt, Sie wollen eine Stunde reden.
Genau. Nachher spreche ich noch über das Europakonzert in Georgien, weil es so wichtig ist.
Frau Zietschmann, wie erschlagen sind Sie denn nach Bruckner? Also unser Musikkritiker Andreas Göbel sagt ja, Bruckner lehrt uns Haltung. Was sagen Sie?
Ich bin nicht erschlagen. Ich finde, es ist natürlich je nach Symphonie. Es gibt auch kürzere und längere, kompliziertere und leichter zugängliche. Ich glaube, es ist eine ganz schöne Art, auch in Musik sich fallen zu lassen, zu reflektieren über das Leben. Und die Musik entwickelt so einen Sog, dass, glaube ich, für jeden, der auch zum ersten Mal eine Bruckner-Symphonie hört, etwas dabei ist.
Ich bin im Gespräch mit Andrea Zietschmann, Managerin, Intendantin der Berliner Philharmoniker. Frau Zietschmann, wie viel Macht haben Sie eigentlich, also auch was die Programmgestaltung angeht? Wie viel kommt da von Ihnen? Was kommt vom Chefdirigenten? Streiten Sie?
Ich versuche mich natürlich maximal mit meinen Ideen, Visionen einzubringen. Mit Kirill Petrenko habe ich einen ganz fantastischen Sparringspartner. Das ist ein sehr konstruktiver Dialog. Ich versuche natürlich ihm den Rahmen auch zu geben, dass er die Programme, die er gerne machen möchte, von denen er überzeugt ist, dass es das Orchester auch weiterbringt, dass man diese aufs Programm setzt. Ich glaube, er hat eine sehr eigene Programmpolitik und er hat mich immer überzeugt. Letztendlich, auch wenn ich vielleicht mal bei einem oder zwei Werken eine Frage hatte, habe ich dann nach dem Konzert gesagt, lieber Kirill Petrenko, fantastisches Programm. Dann gibt es eine Planungsrunde, da ist das Orchester sehr stark eingebunden, die Orchestervorstände, da treffen wir uns regelmäßig, aber es ist ein wirklich großartiger Dialog. Und wichtig ist natürlich auch immer, die Perspektive des Orchesters reinzunehmen. Sei es zum Beispiel, ist das Programm physisch anstrengend für die Blechbläser? Das unterschätzt man vielleicht dann manchmal aus meiner Perspektive, aber auch Programmideen des Orchesters mit aufzugreifen. Insofern ist es ein demokratischer, manchmal auch ein herausfordernder Prozess, aber am Ende muss man sagen, haben wir eigentlich wenig Streitigkeiten darüber, sondern haben auch eine Vision, wo das Ganze hingehen soll für das Orchester und das Haus.
Also, ich sehe, eine Managerin denkt in gefühlt 100 Richtungen. Wir schauen gleich auf das, was im nächsten Jahr ansteht. Das reicht ja von Programm, Höhepunkten bis Sorgen nach der Musik. Thank you. fürwahr ein Kaleidoskop, so hieß der Titel eben. Und wir loten auch weiter ein buntes Spektrum aus, ganz anderer Art. Mein Gast immer noch Andrea Zietschmann, Intendantin der Berliner Philharmoniker. Wir haben gerade aufs Jahr ein bisschen zurückgeschaut. Es gab eine neue Konzertreihe, die fand ich total spannend. Ausklang hieß die, war ein Kurzkonzert am Freitagabend mit Plauderei und Empfang im Anschluss. Wer hatte dazu die Idee?
Die Idee ist gemeinsam gewachsen, weil wir gesagt haben, wir möchten auch gerne was für neue Zielgruppen anbieten bei uns im Programmspektrum. Und da ist die Idee gewachsen, dass wir ein Kurzformat haben, also ein großes Werk in den Mittelpunkt stellen beim Konzert. Aber das auch dann, und das ist, glaube ich, das besonders Schöne daran, die Musikerinnen und Musiker der Berliner Philharmoniker auch noch im Ausklang, sozusagen im Foyer etwas darbieten. Das gab Kammermusik, aber auch zwei unserer Musiker waren als DJs aktiv, haben elektronische Musik programmiert, komponiert, live gespielt. Also man sieht auch, was für wirklich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten wir im Orchester haben. Es geht jetzt weiter im Januar mit Holzplaneten unter Leitung von Daniel Harding. Kann ich nur sagen, kommen Sie dahin, das ist sicher wieder ein ganz spannender Abend.
Jetzt stellen wir diese neue Konzertreihe so ein bisschen ins Schaufenster. Wird die denn weitergehen?
Ja, wir diskutieren das gerade, weil das ist eben auch eine Geschichte, die im Rahmen der Sparmaßnahmen, die jetzt anstehen, eventuell zum Opfer fallen werden. Man muss sich das vorstellen, so ein Konzert ist eben anders als ein normales Abo-Konzert, auch eine Investition finanzieller Natur. Wir haben ja immer auch bei den Einnahmen sehr hohen Druck als Berliner Philharmoniker, möglichst viel Geld auch mit den Konzerten zu verdienen und den Anteil an Eigenwirtschaftlichkeit einzubringen. Und da ist so ein neues Format natürlich eine Investition in die Zukunft, auch in neue Zielgruppen. Und da muss man einfach gut abwägen, können wir das im Moment sozusagen uns leisten, ja oder nein? Wie steht es im Gesamtkontext da? Also wir sind da mitten in Diskussion.
Sie haben ja im Februar diesen Jahres Ihren Vertrag verlängert bekommen. Und ich möchte mal Joe Cialo zitieren, der damals gesagt hat, es ist großartig, dass wir Sie für weitere 3 Jahre in Berlin halten können. Gemeinsam mit Kirill Petrenko und den Berliner Philharmonikern bildet sie ein Gespann, mit dem die Exzellenz des Hauses gesichert ist. Ist denn die Exzellenz des Hauses immer noch gesichert nach dem 19. Dezember? Wobei es nicht so schlimm gekommen ist, wie befürchtet.
Also der 19. Dezember ist eine riesengroße Zäsur für die Kulturlandschaft in Berlin, das muss man sagen. Und auch was sozusagen davon ausstrahlt nach Deutschland, ist wirklich ein ganz fatales Zeichen. Wir haben wirklich Wochen und Monate dafür gekämpft, dass die Sparrunde nicht so ausfällt, wie sie wirklich jetzt gekommen ist. Und jetzt müssen wir einfach mit der Perspektive schauen, wie kann es weitergehen. Wir arbeiten, glaube ich, alle intensiv daran und werden weiter dafür streiten, dafür kämpfen, dass die Politik in Berlin, der Senat, eine Korrektur vornimmt für 2026. Weil wenn das verstetigt wird jetzt an Sparmaßnahmen, das sind die 130 Millionen in 2025, dann gibt es wirklich noch sozusagen eine ganz andere strukturelle Einschnitte, Veränderungen im Programmportfolio der großen Häuser für die freie Szene. Das heißt, einmalig 2025 ist vielleicht für die großen Institutionen, das gilt nicht für die freie Szene, das möchte ich auch sagen, kann man das sozusagen umsetzen. Aber eine Verstetigung 2026 bedeutet dann einen ganz anderen Effekt.
Sie waren ja Ende des Jahres mit dem Orchester auf Tournee in Chicago. Wie wird denn das Spardesaster hier in Berlin auf der anderen Seite des Atlantiks wahrgenommen? Haben Sie da ein paar Statements noch im Ohr?
Es war hochinteressant, weil als wir in New York waren, in der Carnegie Hall, mein Kollege Clive Gilson hat sofort gesagt, das ist eigentlich unglaublich, was in Berlin passiert. Wir schauen mit großer Begeisterung und auch mit Neid auf die Kulturszene in Deutschland, auch in Berlin. Und natürlich ist es ein ganz hohes Gut, dass wir die Subventionskultur auch haben für die Kultur, um Freiräume zu schaffen, Experimente zu ermöglichen, aber auch unabhängiger einfach vom Einfluss von privaten Leuten, aber auch von reinen Marketing Gedanken zu arbeiten. Und natürlich das, was Deutschland auszeichnet, unter anderem ist die Kulturlandschaft. Dafür beneidet uns die ganze Welt. Insofern war das Unverständnis sehr, sehr groß, eigentlich von Washington bis Chicago an allen Stellen. Und auch meine Kollegen haben sich sehr dafür eingesetzt, auch diese Perspektive von außen nach Berlin zu vermitteln.
Wir wollen natürlich hier positiv enden. Worauf freuen Sie sich dann im nächsten Jahr aus künstlerischer Sicht? Und ja, vielleicht schon mal auch stellvertretend für ein breites, vielleicht auch jüngeres Publikum.
Also es lohnt sich, glaube ich, direkt der Blick in das Programm im Januar und im Februar. Im Februar haben wir unsere Biennale, das ist ein dreiwöchiges Festival. Das Thema ist Paradise Lost. Es geht also um die Bedrohung der Natur, aber auch um die Schönheit der Natur. 3 Wochen, wirklich fantastisches, pralles Programm. Ist, glaube ich, für jeden was dabei. Wir haben Debussy, Lamère und Pastorale, also Klassiker auf dem Programm, aber auch sehr, sehr spannende Uraufführungen von Miroslav Zrinka, aber auch von Takainen, die aus Finnland kommt. Wir haben Kooperationen mit Naturkundemuseum, mit dem Radialsystem. Wir haben ganz spannende Fachleute da. Also ich denke, gerade dieses Format zieht auch sehr viele jüngere Leute an. Und im Januar vielleicht ein Highlight mit unserem Chefdirigenten. Das wird sicher Rachmaninoff, Francesca da Rimini sein. Ein fantastisches Werk, was man selten hört und das sich wirklich sehr, sehr lohnt.
Frau Zietschmann, jetzt erleben wir Sie natürlich hier so in dieser Rolle der Präsentatorin, natürlich als Managerin. Ich würde mal gerne mal so ein bisschen nah rankrabbeln, so aus dem Nähkästchen. In diesem Jahr gab es irgendwas, was Sie erinnern, zum Kichern oder frappierend, irgendwas so über einen Instrumentenkoffer gestolpert, doch heil geblieben, irgendwas innen drinnen in der Philharmonie, wenn wir sie schon mal haben.
Oh, es passiert eigentlich fast jede Woche etwas. Entweder, also was selten passiert, aber es ist doch passiert kürzlich. Ein Musiker ist wirklich im Stau stecken geblieben und dann kam ein paar Minuten zu spät. Es war eine große Schrecksekunde, weil es waren wirklich wichtiger Part, aber wir haben es gelöst. Oder das Abendkleid ist vergessen worden im Hotel, muss jemand schnell rüberrennen und das holen. Also es gibt so viele kleine Sachen, natürlich auch im Größeren immer Herausforderungen. Deswegen habe ich meinen Platz, meinen Dienstplatz in der Philharmonie auch so, dass ich immer ganz schnell rausspringen kann und hinter die Bühne gehen. Wenn irgendwas ist, dass ich zur Not auf die Bühne gehen und anmoderieren kann, wenn irgendwas sozusagen außer der Reihe passiert.
Frau Zietschmann springt, das habe ich jetzt als Bild im Kopf. Wollen Sie eigentlich vielleicht die Bühne noch nutzen, hier und jemandem Danke sagen aus dem Riesenteam in der Philharmonie, was ja nicht nur das große Orchester hat, sondern da sind ja so viele Helferchen.
Ja, also ich kann nur sagen, wir haben ein großartiges Team und was alles sozusagen ineinander greift, damit man auch so ein Programm auf die Bühne stellt, das ist wirklich besonders. Wir haben unsere philharmonischen Konzerte, aber wir haben ja auch über 400 Gastveranstaltungen, kann ich nur sagen, großes, großes Dank an das ganze Team, die dafür da sind, dass das Konzert auf die Bühne kommt, dass wir Übertragungen machen, aber natürlich auch ein ganz großes Dank an unser Publikum, weil das Schöne in 2024 ist der große Zuspruch, den wir erfahren haben und das ist für uns natürlich auch die Motivation, dass wir das machen, was wir machen und Konzerte auf die Bühne bringen.
Frau Zietschmann, ich wünsche Ihnen ein schönes Jahresende. Am 29.12., 30.12. jeweils 20 Uhr gibt es schon das Konzert mit Daniil Trifonow, Kirill Petrenko und den Berliner Philharmonikern. Am Silvesterabend dann das große Jahresendkonzert um 17.30 Uhr. Das übertragen wir hier live. Herzlichen Dank fürs Gespräch heute. Alles Gute.
Ich danke Ihnen auch.